Ich weiß nicht, manchmal kommen wir zum Gottesdienst und wir haben heute Morgen auch dafür gebetet. Oder ist es uns im Gebet irgendwie so bewusst geworden und wir haben darüber gebetet. Wir kommen zum Gottesdienst, es ist alles so gewohnt, es ist alles so normal, es ist alles so wie immer. Es ist so ein Stück, so ein Programm, ne? Also man geht zu so einer Veranstaltung und da wird dann so ein bestimmtes Programm geboten. Und zuerst gibt es so ein paar Wortbeiträge, ne, ein paar Informationen, vielleicht auch ja etwas Bewegendes, ein persönliches Zeugnis oder so, was einem schon auch vielleicht persönlich mal bewegt. Dann kommt die Musik, ne, man singt zusammen und dann kommt irgendwann dieser Typ nach vorne und erzählt einem irgendwas aus der Bibel. So lange. Und dann ist endlich dann irgendwann Schluss. Und dann gibt es endlich was zu essen. Alles so Programmpunkte, wisst ihr? Und wir verstehen nicht, worum es eigentlich geht. Es geht tatsächlich um das, es geht um Gott, Gott im Zentrum unseres Lebens. Es geht um Anbetung. Es geht darum, ihm die Ehre zu geben. Es geht um sein Reich, um seine Herrschaft in uns, in unserem eigenen Leben und in unserer Mitte. Es geht darum, dass wir in seinem Namen zusammenkommen und er mitten unter uns ist. Und so gehört das eigentlich auch alles zusammen, Geschwister. Alles gehört zusammen. Und wenn wir jetzt das Wort betrachten und ja mit dem Wort Gottes, wir sind überzeugt, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort an uns ist, Gottes Offenbarung. Gott offenbart sich im Wort uns, er spricht zu uns. Und so wird es zum Beispiel im Psalm 95, ich brauchte jetzt nicht aufschlagen, aber Psalm 95 ist ein Aufruf zu Lobpreis, aber auch dann noch tiefer gehen zu Anbetung. Und dann geht es über in die Verse, die dann sagen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Denn Anbetung besteht genau darin, nicht nur Loblieder zu singen, nicht nur ein Bekenntnis abzulegen, ja Gott, ich glaube dir, ich vertraue dir, ich liebe dich. Ihm nicht nur Dank zu bringen, ihn nicht nur zu bitten, ihm das Vertrauen auszusprechen, das sind alles wichtige Dinge. Aber Gott anzubeten heißt, seine Herrschaft anzunehmen, dass sein Reich in mir kommt, dass er sein Reich in mir bauen darf, dass er mein König sein darf. Und dazu gehört, dass ich auf sein Wort höre, dass ich ihm zuhöre, wenn er etwas zu sagen hat. Und dieses Buch ist doch so dick, oder? Deswegen brauchen wir auch unsere Zeit, um uns das anzuhören. Und nicht nur das, sondern darüber nachzudenken, nachzusinnen, es zu Herzen zu nehmen. Und darum geht es, ringt darum, dass ihr wach seid jetzt und das zu Herzen nehmen könnt, eure Herzen nicht verhärtet gegenüber die Stimme Gottes, die zu eurem Herzen spricht. Prüft alles, das Gute behaltet. Nicht alles, was ich sage, ist hier Gottes Stimme, Gottes Wort. Aber hört das, was der Heilige Geist durch das Wort zu euch spricht. Und verhärtet euer Herz dann nicht dagegen. Es geht hier nicht, wenn ich hier predige, darum, dass ich euch gut unterhalte. Oder dass ich eine tiefsinnige Rede halte, wo ihr hinterher Applaus spendet und sagt, ja, das war aber eine tolle Rede. Das könnt ihr völlig in die Tonne treten, wenn das so ist. Und deswegen gefällt es Gott auch, immer wieder Männer zu berufen, auch Frauen, die gar nicht reden können. Mose sagt, ich kann nicht reden. Paulus sagt, über mich geht das Gerücht um. Ja, in seinen Briefen, da kann er toll schreiben, ne? Aber du musst ihn mal hören. Das ist nichts. Das, was die Menschen bewegt hat an der Predigt Jesu, war nicht, dass es schöne Worte waren, dass es eine tolle Rede war, sondern dass diese Worte Vollmacht hatten, dass durch diese Worte etwas sich bewegt hat in der geistlichen Welt, dass Dämonen ausgefahren sind, dass finstere Mächte gewichen sind, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, zum Vertrauen in Gott, im Vertrauen zu Gott gestärkt wurden. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Christi. Es geht hier um deinen Glauben. Bist du ein Mann, eine Frau, voll von Glauben, von Vertrauen? Gehst du tagtäglich in festem Vertrauen auf Gott? Dann hast du hier diese Predigt gar nicht nötig. Aber vielleicht empfindest du einen Mangel, eine Schwachheit im Glauben. Vielleicht denkst du, es könnte auch noch mehr sein mit meinem Gottvertrauen. Es ist nicht weit her mit meinem Glauben, mit meinem Vertrauen in Gott. Da sind so viele Zweifel, da sind so viele Sorgen, so viele Ängste. Und wisst ihr, was aus Misstrauen entsteht? Aus Misstrauen entsteht Sünde. Da ist auch viel Sünde in meinem Leben. Warum? Weil ich Gott nicht vertraue. Und warum vertraue ich ihm nicht? Weil ich sein Wort nicht in mich aufnehme, weil ich es nicht zulasse, weil ich mein Herz verhärte. Entweder gehe ich gar nicht in Gottesdienst, entweder schlage ich gar nicht die Bibel auf. Oder ich gehe in Gottesdienst, aber ich verhärte mein Herz, ich mache mein Herz dicht. Ich lasse das gar nicht an mich ran. Ich lasse es nur oberflächlich wirken, als eine ästhetische Erfahrung. Ich muss es zulassen, dass das Wort Gottes in mein Herz hineinspricht. Sonst ist das hier für die Katz, dann kannst du hier wegbleiben. Das bringt nichts, hier zu sitzen und sich eine Stunde lang berieseln lassen. Wir haben ein anderes Beispiel von Herodes, dem König Herodes. Wisst ihr, er hat sich einen Propheten gefangen gehalten im Gefängnis, den Johannes den Täufer. Und es steht im Wort, er hörte ihn gern. Aber er hat nicht reagiert auf das, was Johannes ihm gesagt hat. Er hat ihn immer mal wieder aus dem Gefängnis rausgeholt, um sich einen religiösen Schauer zu holen. Und wenn es dann genug war, dann hat er ihn wieder weggesperrt. Das Ende eines solchen Menschen ist furchtbar. Er hat am Ende, als es hart auf hart kam, das Wort Gottes, das zu ihm sprach, abgetötet. Gott sagt zu uns, verhärte dein Herz nicht, wenn du seine Stimme hörst. Und wisst ihr, Anbetung bedeutet, auf die Stimme Gottes zu hören, auch im Sinne des Gehorchens. Wenn dein König zu dir spricht jetzt heute Morgen, dann bist du ein guter Untertan deines Königs, wenn du dann gehorchst. Wenn du das nicht tust, was Gott sagt, dann bist du ein Rebell. Dann bist du nicht unter der Herrschaft Gottes, dann bist du nicht Teil des Reiches Gottes. Was willst du sein? Willst du ein Rebell sein? Wie lange noch? Wann willst du unter die wunderbare, gute Herrschaft unseres Königs hineintreten, mit hineinkommen in die gute Herrschaft unseres Königs? Wann willst du dein Herz öffnen für sein Wort und sagen, ja Herr, ich will nicht nur schöne Lieder für dich singen, ich will nicht nur sagen, ich liebe dich, sondern ich will dich wirklich lieben. Und Jesus sagt, die sind es, die mich lieben, die meine Gebote halten. Und alle Argumente, die dann vorgebracht werden, ich bin doch so schwach, ich kann das doch nicht, ich kann doch gar nicht die Gebote Gottes halten. Doch, du kannst es, nicht aus dir selbst, aber durch den Heiligen Geist, den Gott dir gibt. Wenn du ein ehrliches Verlangen danach hast, das, was du von Gott heute hörst, auch zu tun, dann wird er dir das geben, was du brauchst, um das zu tun. Er ist kein kein übler, böser Herrscher, der seinen Dienern etwas befiehlt und dann ihnen nicht das gibt, was sie brauchen, um diesen Befehl, um diesen Auftrag auszuführen. Mit der Aufgabe gibt er uns die Gabe. Er ist der Herr, der uns in den Dienst ruft, aber er ist auch derjenige, der Heilige Geist, der uns Gaben gibt, damit wir diese Aufgaben ausführen können. Und unsere Aufgabe ist es, einfach zu bitten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Bitte, Herr, gib mir das. Wenn du heute seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht, sondern öffne dich dafür, zu hören, was Gott von dir in deinem Leben möchte. Und dann bitte ihn, dass er seinen Heiligen Geist in dich ausgießt, dass du das tun kannst, damit du wirklich ein wahrer Anbeter bist in deinem Leben, dass du Gott anbetest durch dein Leben. Wir sind in Sprüche 6. Lass uns Sprüche 6 aufschlagen. So, wo habe ich meinen Zettel? Wo habe ich meinen Zettel finden? Gut, hier. Und die Sprüche sind ja voll davon, von diesem Aufruf, mein Sohn, meine Tochter, mein Kind. Der Vater spricht zu uns. Er macht uns deutlich, du bist mein Kind, ich liebe dich. Und weil ich dich liebe, habe ich dir was zu sagen. Wisst ihr, unsere Kinder, ich weiß, na, alle, die Kinder haben, die wissen das. Unsere Kinder, wenn sie aufwachsen, sie wissen so vieles noch nicht. Sie wissen noch nicht um die vielen Gefahren dieses Lebens. Sie haben keine Ahnung, wo sie ins offene Messer rennen. Und wir haben als Eltern die Pflicht, unsere Kinder zu warnen, unsere Kinder vorzubereiten auf das, was auf sie dazukommt, wenn sie in diese Welt rausstratzen. Wir haben die Aufgabe, sie zu schützen und zu bewahren. Wir können sie nicht einfach laufen lassen in ihr Unglück. Das ist nicht, dazu sind wir nicht berufen. Wir sind dazu berufen, unsere Kinder zu schützen, zu bewahren und sie, während sie groß werden, dazu heranzubilden, dass sie diese Gefahren kennen und selber dann diese Gefahren vermeiden. Wir legen viel Wert darauf, unseren Kindern zu sagen, du darfst nicht einfach, wenn du draußen rausgehst auf die Straße, du darfst nicht einfach losrennen, sondern du musst erst stehen bleiben. Das ist der Kannstein. Da musst du stehen bleiben. Das ist die Grenze. Absolut. Und das ist so eine anstrengende Arbeit, so einem kleinen Kind das beizubringen, dass es stehen bleibt an diesem Kannstein. Ohne dass Mama und Papa jedes Mal daneben stehen und immer am Schlawittchen fassen. Sondern selbstständig, dass das Gesetz von außen hineinkommt, innen drin. Es ist so schwer, oder? So mühsam. Und Gott ist nicht ungeduldig mit uns. Er nimmt die Mühe auf sich, immer wieder zu uns zu sprechen und uns genau dasselbe beizubringen. Aber es wird nur fruchten, wenn wir unser Herz dafür öffnen, wenn wir sagen, ja, ich vertraue dir, du hast recht, Papa. Du hast recht, dass du diese Grenze gesetzt hast. Weil wenn ich darüber gehe, dann werde ich überrollt. So wie es am Ende von Kapitel 5 steht. Vers 22, seine eigenen Sünden fangen ihn, den Gottlosen, und in den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Ein solcher wird sterben aus Mangel an Zucht, an Erziehung, und in der Größe seiner Narrheit taumelt er dahin. Du rennst auf die Straße und wirst einfach vom nächsten SUV niedergebrettert. Ja. Du bist frei gewesen. Oha, du hast so eine große Freiheit gehabt. Du bist gerannt und hast dieses Freiheitsgefühl gehabt und bist über diesen Bordstein gesprungen und hast dieses Gefühl, ja, ich bin frei. Oh.
Danke, Peter. Gut. Danke, Jesus. Hoffentlich merken sich meine Geschwister das jetzt.
Das ist so eine Sache mit der Freiheit, ne? Ich bin wahrlich frei, weil ich diese Grenze gelernt habe zu achten. Mein Vater, meine Eltern müssen mir nicht immer wieder sagen, du darfst nicht darüber gehen. Nein, wir haben völlig freies Verhältnis, weil ich brauche das gar nicht mehr gesagt kriegen. Ich weiß, da muss ich stehen bleiben und aufpassen, gucken erstmal, ob frei ist. Und dann gehe ich. Okay, also, mein Sohn, hast du gebürgt für deinen Nächsten, für einen Fremden deinen Handschlag gegeben? Bist du verstrickt durch deines Mundes Worte, gefangen durch die Worte deines Mundes? So tu denn dies, mein Sohn, reiß dich los, da du deines Nächsten Hand gekommen bist. Geh unverzüglich hin und bestürme deinen Nächsten. Gönne deinen Augen keinen Schlaf und keinen Schlummer deinen Wimpern. Reiße dich los wie die Gazelle aus der Hand des Jägers und wie ein Vogel aus der Hand des Vogelstellers. Der Vater bringt hier ein neues Thema auf, was sich aber durch das ganze Buch der Sprüche immer wieder durchzieht. Und das ist ein ganz praktisches Lebensthema. Für jemanden Bürger sein, eine Bürgschaft übernehmen. Also, ich weiß nicht, wer von euch hier in diesem Raum schon mal eine Bürgschaft übernommen hat? Ja, meldet euch doch mal. Wer hat schon mal eine Bürgschaft übernommen? Du hast auch schon mal eine Bürgschaft übernommen, Papa. Kannst dich ruhig melden. Hat für mich gebürgt. Ja, für uns, genau. Eine Bürgschaft zu übernehmen. Für wen wurde schon mal eine Bürgschaft übernommen? Oh, das sind ein paar mehr. Das ist ein ganz altes Rechtsprinzip. Es geht eigentlich um Folgendes. Es geht darum, dass ein Mensch eine Garantie gibt, beziehungsweise dass ein Gläubiger, einer der zum Beispiel, oft wird es im Kreditwesen verwendet, ne? Da ist jemand, der gibt jemandem einen Kredit. Und er möchte eine Garantie haben, dass dieses Geld, was er verliehen hat, dass er das auch wirklich zurückbekommt. Und damit fängt es an, die ganze Sache mit der Bürgschaft. Weil ihm derjenige, von dem er dieses Geld leiht, weil ihm dieserjenige nicht glaubwürdig, vertrauenswürdig genug ist, fragt er nach einem anderen, der für ihn einspringt, der glaubwürdiger ist, vertrauenswürdiger. Finanzstärker. Natürlich, wenn es um Kohle geht, dann geht es natürlich darum, ob ich jemanden habe, der in gesicherteren Verhältnissen lebt, als derjenige, dem ich jetzt diesen Kredit gebe. Kredit kommt ja von Credo, dem lateinischen Wort Credo. Ich glaube, ich vertraue. Na, Kredit zu geben, einen Kredit zu geben, beruht ja auf Vertrauen. Das ist eine Vertrauenssache. Warum sollte ich dir meine 1.000 Euro geben? Na, die brauche ich selber. Ich möchte die selber gerne behalten. Ich will dir die nicht schenken. Na gut, dann leihe ich sie dir. Aber kriege ich sie auch zurück? Ja, du kriegst sie zurück. Okay, lass uns einen Vertrag aufschreiben. Auch das ist ja schon ein Stück Garantie, dass man einen Vertrag macht dann darüber. Und wie gesagt, wenn mir derjenige nicht vertrauenswürdig genug ist, dass er mir da auch wirklich das Geld zurückzahlt, dann frage ich nach einem Bürgen. Dann sage ich, hast du einen, der für dich bürgen kann? Der vertrauenswürdiger ist als du, der mir mehr bieten kann, mehr Garantien, ein höheres Einkommen hat. Ja, der vielleicht bestimmte auch Besitztümer hat. Ja. irgendetwas, womit ich mehr Garantie bekomme. Und so ist der Bürger jemand, der einen ganz einseitigen Vertrag eingeht. Mit einseitiger Verpflichtung. Ein Bürger, der hat nichts von dem Ganzen. Das Einzige, was er davon hat, ist, dass er im Fall der Fälle zahlen muss. Das ist das, was er davon hat. Der Schuldner hat ja zumindest das Geld, was er sich geliehen hat. Der Bürger hat aber nichts. Und wir denken so, eigentlich ist das doch eine gute Sache. Da ist so ein armer Kerl, ne? Und der hat nichts und der braucht, na, die Kohle jetzt. Und aber er hat keine Sicherheiten. Und ja, dann springe ich ihm doch bei. Ich habe doch so meine Sicherheiten. Ich kann das doch einsetzen. Und am Ende, naja, es wird ja nichts passieren. So denken wir dann. Es wird ja nichts passieren. Er wird das schon alles selber zurückzahlen. Und Salomo warnt aber seinen Sohn davor. Mach das nicht. Begib dich nicht in solch eine Bindung, in eine Verbindlichkeit hinein. Da kommt am Ende nichts Gutes bei raus. Du bist drin in einer Bindung. Und das Problem ist, wenn wir so etwas eingehen, solch eine Verpflichtung, meistens tun wir das, weil wir selbstsicher sind. Wir denken, ja, ich habe doch ein gutes Gehalt, ne, ich habe doch so, ne, bin gesund und munter, kann gut arbeiten, ne, und im Fall der Fälle werde ich das schon auch wuppen können. Jesus sagt in einem anderen Zusammenhang, was denkst du eigentlich über dich selbst? Du kannst noch nicht mal ein Haar auf deinem Kopf schwarz oder weiß machen. Und in Jakobus 4, Vers 13, lass uns das mal aufschlagen, Jakobus 4, Vers 13. Steht, nun also, die ihr sagt, Jakobus 4, Vers 13, braucht noch ein bisschen beim Blättern. Jakobus 4, Vers 13. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Ihr tut so, als ob ihr immer gesund seid, immer Kraft habt, immer Geld habt. Und dann geht ihr so eine Verpflichtung ein. Aber ihr wisst es nicht, was morgen ist. Letztendlich begebe ich mich in dieselbe Schuld oder diese Schuldknechte, dieses Schuldverhältnis wie der Schuldner selber. Und Gottes Wort sagt uns in Römer 13, Vers 8, bleibt niemand etwas schuldig. Bleibt niemand etwas schuldig. Ihr sollt das, was ihr schuldig seid, auch entsprechend zurückzahlen. Ihr sollt nicht, und das steckt eigentlich dahinter, ihr sollt nicht in einer Bindung stehen. Denn wer ein Schuldner ist oder wer ein Bürger ist und dann tatsächlich zur Rechenschaft gezogen wird, weil der Schuldner nicht zahlen kann, dann ist er selber letztendlich der Schuldner. Er hat dann die Schuld des anderen übernommen und ist selber Schuldner und muss das abbezahlen. Bleibt niemand etwas schuldig. Wie gesagt, der Bürger tritt eigentlich als jemand auf, der größere Glaubwürdigkeit hat. Aber wenn wir das Leben recht betrachten, so wie Jakobus uns das hier zeigt, dann haben wir keine größere Glaubwürdigkeit als irgendwer anderes. Wie kann ich garantieren, dass ich morgen die Schuld meines Bruders zahlen kann? Vielleicht lebe ich morgen nicht mehr. Kann ich doch keine Garantie abgeben. Vielleicht habe ich morgen einen Unfall und bin ein Krüppel und kann nicht mehr arbeiten. Ich kann doch gar keine Garantie abgeben für jemand anders, weil ich für mein eigenes Leben noch nicht mal eine Garantie abgeben kann. Es ist Selbstanmaßung. Jakobus sagt, das ist Großtuerei. Wenn ich das aus dem Auge verliere, dass ich nur ein Dampf bin, heute zu sehen, morgen bin ich weg. Ich tue so, als ob ich was wäre, als ob ich was bin, als ob ich was habe. Und Jakobus' Wendung ist hier, du musst den Herrn in deine Rechnung einbeziehen. Du kannst die Rechnung nicht ohne den Wirt machen. Du kannst auch in Bereichen deines Finanzlebens nicht ohne Gott agieren. Unser ganzes Leben ist voll davon. Unsere ganze Gesellschaft ist voll davon und durchzogen davon. Schulden machen. Verbindlichkeiten haben, Bindungen haben, Verbindlichkeiten eingehen. Wer von uns hat alles einen Kredit laufen? Wer von denen, die sich jetzt nicht gemeldet haben, schuldet irgendwem irgendwas? Gut. Da kommt noch ein bisschen was dazu, ne? So, glücklich alle anderen. Ihr seid die Reichen. Ihr habt keine Schulden. Aber so schnell kann das gehen, dass man doch irgendwo Schulden aufnimmt. Dass man Schulden hat. Lukas 4, Vers 18. Lass das mal aufschlagen. Lukas 4, Vers 18. Jesus liest am Anfang seines Dienstes in Nazareth aus dem Buch Jesaja die Prophetie Jesajas vor, die sozusagen über seinem ganzen Dienst steht. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Gott hat mich gesalbt. Ich bin der Gesalbte, der König, der Christus. Wozu? Weil er mich gesandt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen, um Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Jesus ist gekommen, um die Gefangenen frei zu machen. Die, die in Knechtschaft, in Bindungen drin stecken, die unter ihrer Schuldenlast zusammenbrechen. Er will sie frei machen. Wie schlimm kann es sein, wenn ich wirklich dicke, fette Schulden habe und nicht rauskomme, wenn ich so überschuldet bin? Wenn von einem noch was dazu kommt und hier kommt noch was dazu und dann kommt plötzlich die Situation, dass ich meine Arbeit verliere und dann eben nicht mehr die Kredite bedienen kann, dass ich krank werde. Was weiß ich, was alles passieren kann. Und dann kann ich plötzlich die Kredite nicht mehr bezahlen. Und was für eine Last ist das, was für eine Sorgen man sich macht, wie man sich wendet und dreht und im Kreis dreht. Aber Gott will nicht, dass wir irgendwem etwas schuldig sind. Weil er möchte nicht, dass wir unter dieser Last leben. Er möchte nicht, dass wir so bedrängt und bedrückt sind und ständig uns darum kreisen, wie zahle ich mein Geld zurück. Ganz im Gegenteil, er will uns frei machen, dass wir Menschen sind, die reich sind. Er will aus uns Menschen machen, die geben können. Das kann man sehen darin, dass Gott sagt, ich will die Gefangenen frei machen. In Galater 5, Vers 1 sagt, zur Freiheit hat Christus euch berufen. Zur Freiheit hat Christus euch befreit. Lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft hineinzwängen. Schulden, Verbindlichkeiten zwängen uns ein, machen uns unfrei. Matthäus 6, Vers 12. Vergib uns unsere Schulden. Ein Gebet in dem Vater unser. Vergib uns unsere Schulden. Gottes Prinzip, mit Schulden umzugehen, ist, Menschen aus Schulden zu befreien durch Vergebung. Es gibt dieses wunderbare Gleichnis auch in Matthäus Kapitel 18, wo einer seinem König eine riesige Summe Geld schuldet. Und Jesus erzählt die Geschichte so, um deutlich zu machen, so ist Gott. Er ist wie dieser König, der seinem Knecht, der eine riesige Summe Geld schuldet, ihm diese Schuld erlässt. Schuldenerlass. Wie wunderbar wäre das für uns alle, die wir Schulden haben, wenn ein Mitarbeiter der Bank eines Samstagsmorgens bei uns klingeln würde und sagen würde, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Ein Evangelium. Eine gute Botschaft. Ja, das bedeutet das Wort Evangelium. Eine gute Botschaft. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Die Bank hat sich entschlossen, Ihnen, Sie haben ja irgendwie einen Brief geschrieben und haben gesagt, ja, ich habe es echt schwer, ich kann den Kredit nicht mehr bezahlen. Bitte haben Sie Geduld, ne, mit mir, ich will das später dann bezahlen. Wir haben uns entschlossen, die Summe XY, 100.000 Euro, wir erlassen es Ihnen. Sie brauchen das nicht mehr zurückzahlen. Gerade wenn du in der Situation bist, wo du nicht mehr zahlungsfähig warst, wo du nicht mehr zahlungsfähig bist, wo du damit konfrontiert bist, dass du Schulden hast und du kannst sie nicht zurückzahlen. Geschwister, und das ist unsere Position vor Gott. Das ist unsere Position vor Gott. Du hast Schulden bei Gott. Und Gott kommt zu dir und sagt, hey, was ist mit deinen Schulden? Das ist der Moment, wo wir alle hinkommen werden. Wir werden alle vor Gott erscheinen eines Tages. Vor dem Gericht, vor dem Richter Gottes. Und er wird uns sagen, hey, was ist mit deinen Schulden? Und wir können nur sagen, Herr, ich kann nicht. Ich kann nicht zahlen. Ich kann nicht zahlen. Bitte vergib mir. Erlass mir meine Schuld. Und Gott erlässt uns unsere Schuld um Jesu willen, denn ein anderer hat für unsere Schuld bezahlt. Kolosser 2, Vers 14. Kolosser 2, Vers 14. Da steht über Jesus, da steht von Gott, er, das ist Gott, Gott hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Unser Schuldschein hängt am Kreuz. Christus hat diese Schuld getragen. Er hat unsere Schulden beglichen. Die Schuld ist damit getilgt. Du hast keine Schulden mehr bei Gott. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du sein Opfer annimmst, wenn du, und das ist mehr als ein Bürge, Christus ist nicht einfach nur ein Bürger, der sagt, okay, ich garantiere für Jörg, er wird seine Schulden bezahlen, und wenn nicht, dann werde ich es für ihn tun. Nein, er tut es, er hat es schon getan, er hat schon meine Schuld beglichen. Er hat sie schon beglichen. Er ist mehr als ein Bürger. Christus hat für deine Schulden gezahlt mit seinem Leben. Er ist am Kreuz gestorben für dich, damit deine Schuld beglichen ist. Wenn du das annimmst, dann bist du tatsächlich frei von allen Schulden Gott gegenüber. Das ist für alle, die diese Last der Schuld gegenüber Gott empfinden, eine frohe Botschaft. Aber alle Herzen, die hart sind gegenüber Gott, die gar nicht wissen, dass sie Gott etwas schuldig sind, die werden sagen, so what? Ist mir doch egal. Ich wusste gar nicht, dass ich Schulden habe. Ich schulde Gott doch gar nichts. Versuch doch immer alles richtig zu machen. Bin doch immer guten Willens. Versuche doch immer, ne, das Beste zu tun. Ich habe doch keine Schulden bei Gott. Paulus sagt hier im Kolosserbrief, in Satzungen bestehend. Fangen wir doch mit den 10 Geboten an. Wie ist es denn? Ist der Herr dein Gott und du hast keine anderen Götter neben ihm? Was heißt denn einen Gott haben? Luther sagt, in allen Nöten zu ihm rennen. In allen Ängsten, in allen Sorgen, auf ihn vertrauen. Ihm zu folgen, ihm die höchste Position in deinem Leben zu geben. Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Ist es Gott? Oder hast du noch andere wichtige Dinge, die neben Gott stehen, die genauso wichtig sind wie Gott? Fangen wir damit an. Wer kann sich davon freisprechen, von dieser Satzung? Oder gehen wir in die ganz schlichten, einfachen Dinge, das Stehlen? Wer von uns ist kein Dieb? Wer hat in seinem Leben noch nie gestohlen? Wer hat noch nie etwas genommen, was ihm nicht gehörte? Wer hat noch nie ein falsches Wort gesagt. Eine Lüge. Wer von uns kann sich davon freisprechen? Wir haben alle Schulden. Aber Jesus hat unsere Schuld getilgt. Er hat deine Schuld getilgt. Und wenn du das, wie gesagt, wenn du das ernst nimmst, dann ist es eine Befreiung für dich. Dann weißt du, ich bin frei. Frei von aller Schuld. Gott nimmt mich an. Ich habe keine Verbindlichkeiten mehr. Bin frei. Das ist die gute Botschaft, das Evangelium. Matthäus 6, da waren wir ja eben in Vers 12, vergib uns unsere Schulden. Ja, Jesus lehrt uns das zu beten und es ist wichtig, das auch immer wieder zu beten, denn wir merken immer wieder, es sammeln sich neue Schulden. Ich bleibe Gott immer wieder was schuldig. Das heißt aber nicht, dass Jesus wieder sterben muss für uns, sondern sein Tod am Kreuz gilt für alle Schulden unseres Lebens. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, um Vergebung seiner Schulden zu bitten. Denn wenn wir es nicht tun, haben wir die falsche Herzenshaltung. Wir nehmen einfach das Opfer Jesu für selbstverständlich, für lau. Sagen, ach, Jesus ist ja für alle meine Sünden gestorben, auch für die noch kommen werden. Dann ist ja egal, was ich mache. Dann kann ich ja auch ruhig sündigen, weil dann, Jesus ist ja dafür gestorben, es hat ja keine Konsequenzen. Ich bin ja frei. Das ist die Gnade missbrauchen. Und das ist auch die Gefahr beim Bürgen. Wenn du für jemanden bürgst, dass dieser Schuldner dann sagt, ja, ich habe ja mein Bürgen. Wenn es nicht so läuft mit den Schulden, dann tritt er ja ein. Dann kann ich es ja ruhig locker angehen lassen. Es führt den Schuldner in die Verantwortungslosigkeit. Und das ist, was Menschen in der Welt uns oft vorhalten, auch Menschen in anderen Religionen, im Islam oder aus dem Judentum. Sie sagen, ja, ihr Christen, ihr macht euch das einfach. Jesus ist für dich, für deine Sünde gestorben und damit hat sich's oder was? Und du machst dir ein lockeres, leichtes Leben. Unser Gott sagt, das wäre die Gnade missbrauchen. Du bist zur Freiheit befreit, damit du nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft kommst. Und du kommst, wenn du in die Sünde hinein dich begibst, kommst du wieder in ein Joch der Knechtschaft. Du rutschst wieder rein in Schulden, wenn du die Gnade missbrauchst. Die Gnade steht über deinem ganzen Leben. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Angst davor zu haben. Oh, vielleicht werde ich irgendwann aus der Gnade Gottes fallen. Vielleicht werde ich irgendwann so sehr sündigen, dass Gott mir nicht mehr vergibt. Nein, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Du brauchst keine Angst haben, Kind. Gott vergibt dir deine Sünden. Er lässt dir deine ganze Schuld. Aber wenn du anfängst, in deinem Herzen die Gnade zu missbrauchen und zu sagen, ist ja egal, darauf kommt es jetzt ja auch nicht an. Ist ja sowieso alles bezahlt. Dann trittst du das Blut Jesu mit Füßen und fällst aus der Gnade. Wir schlagen mal Lukas 6, Vers 30 auf. Das Blättern hält euch ja wach, ne? Es hilft ja. Ich weiß, ich höre ja auch gleich auf. Entspann dich, Stefan. Ja, ja, ist alles gut. Ich bin in Time. Jesus zeigt uns auf, wie unser Herz, unsere Haltung eigentlich sein sollte unter der Herrschaft Gottes. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und noch einen Sprung machen wir in Vers 34. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Wir begeben uns in dieses System hinein, Geld verleihen, um es wiederzubekommen. Jesus sagt, aber ihr sollt, die Herrschaft Gottes ist anders. Ihr sollt Geld verleihen, so als ob ihr es nicht wiederbekommt. So sollt ihr Geld verleihen. Ihr sollt Menschen nicht in Knechtschaften hineinführen, sondern ihr sollt Menschen freigeben. Ihr sollt Schulden erlassen. So hieß es ja in Matthäus 6, Vers 12, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Auch wir erlassen Schulden, so wie Gott uns unsere Schulden erlassen hat. So erlassen wir Schulden. Wir lassen Menschen frei. Wir bringen sie nicht in Bindungen hinein, in Verbindlichkeiten. Und das geht auch über das Finanzielle hinaus, Geschwister. Wir versuchen nicht, Menschen in Bindungen hineinzuziehen, sondern wir lassen sie frei. Das ist Jesu Auftrag, das ist auch unser Auftrag, Gefangene frei zu machen, frei zu lassen. Nicht in das System von Schulden hineinzuzwängen. Also, wenn du leihst, dann erwarte nichts zurück. Vers 35, doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas wieder zu erhoffen. Gutes tun, ohne etwas zurückzuerwarten. Leihen, ohne etwas zu erhoffen, zurückzubekommen. Ja, dann kann ich es ja gleich schenken. Ja, kann ich. Ich kann es auch verleihen. Denn das eine ist meine Position als derjenige, der gibt. Das andere ist die Position dessen, der nimmt, der empfängt. Und es ist gut. Paulus sagt, seid niemand etwas schuldig. Ihr sollt nicht Leute sein, die Bittsteller sind und Empfangende sind, sondern die Leute sind, die geben. Und Gott will dich dazu befähigen, dass du geben kannst. Aber wenn du in eine Situation kommst, wo du angewiesen bist auf Hilfe, dann sollst du nicht diese Haltung haben, die Gnade zu missbrauchen, sondern da sollte es dein tiefster, innigster Wunsch sein, das, was andere dir gegeben haben, das zurückzuerstatten. Deswegen kann es gut sein, jemandem, der einen bittet, kannst du mir Geld leihen, ihm etwas zu leihen. Und es ist gut, dass der andere dir das dann zurückgibt. Aber es sollte für dich eine Freude sein. Du solltest sagen, super, danke, dass du mir das zurückgegeben hast. Ich nehme es nicht für selbstverständlich, sondern ich nehme es eher für selbstverständlich, dass ich das, was ich gebe, nicht zurückbekomme. Das ist eine ganz andere Lebenseinstellung, ganz andere Haltung. Das will Jesus uns lehren. Und euer Lohn wird groß sein, den ich von Gott empfange, nicht von Menschen. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist das Geheimnis. Gott ist gut gegenüber den Undankbaren und Bösen. Diese Haltung will er mich lehren, dass ich diese Haltung, Lebenshaltung habe. Das macht frei, das macht froh, das macht glücklich. Ich bin gesegnet durch meinen Herrn, durch meinen Gott. Er versorgt mich. Er hilft mir in meinen Nöten, auch in meinen Finanznöten. Ich muss mich nicht ständig irgendwie in Verbindlichkeiten hineinbewegen, sondern ich bin frei. Und da, wo ich tatsächlich mal in eine Situation komme, wo ich tatsächlich das brauche, dann sollte ich darauf achten, was ist der Wille des Herrn. Dann sollte ich Gott in die ganze Sache mit einbeziehen, wie Jakobus sagt. dann sollte ich mir sicher sein, dass das, was ich jetzt hier an Verbindlichkeiten eingehe, dass ich das auch zurückzahlen kann. Und wie kann ich da sicher sein? Nur, wenn Gott es mir zeigt, dass es sein Wille ist. Ich sollte Gott ernsthaft zu Rate ziehen, sollte ich wirklich mal Schulden machen müssen. In einer bestimmten Situation. Mich in Verbindlichkeiten hineinbegeben. Vielleicht auch sogar Bürger sein. Dazu gehört eine große Reife und eine große Erkenntnis des Willens Gottes, dass ich eben nicht dumm bin und in eine Bindung hineinlaufe. Und das ist das, wovor Salomo warnt. Sei nicht dumm, kleiner Junge. Du hast keine Ahnung, wie es in der Welt zugeht. Du meinst es gut und meldest dich. Ja, ich will Bürger sein, aber du rutschst rein in eine Bindung, die dich dein Leben lang runterzieht. Du musst dein Leben lang für irgendeine dusselige Schuld blechen, von der du noch nicht mal was hast. Jemand anders lässt es sich gut gehen, auf deine Kosten. Sei nicht dumm, versteh, was der Wille des Herrn ist. Wenn der Wille des Herrn es aber ist, dass ich eintrete in einer besonderen, bestimmten Situation, dann Mut dazu, im Vertrauen auf den Herrn gehe ich diese Verbindlichkeit ein, im Vertrauen, in der Bindung an meinen Herrn. In dem Vertrauen auf seine Zusage, ich werde für dich sorgen. Also, wir sollten nicht Menschen sein, die Schulden aufnehmen, sondern die leihen. Wenn sie aber leihen, dann in Freiheit. Wenn es Geld weg ist, dann ist es eben weg. Wenn wir Schulden machen, dann nur nach Gottes Willen. Er allein kann garantieren, dass wir Schulden auch zurückzahlen können. Wir sollten an unserer Vertrauenswürdigkeit arbeiten. Wir sollten ein Leben führen nach Gottes Willen. Dann werden wir auch Kredit bekommen und brauchen keinen Bürgen. Wenn es aber tatsächlich so sein sollte, dass wir aus einem ganz furchtbaren Leben herauskommen und Gott uns herausgerissen hat aus einer tiefen Finsternis, wo wir ein böses Leben gelebt haben und keine Kreditwürdigkeit haben, davon gibt es hier einige. Und wenn wir wirklich eine Bürgschaft nötig haben sollten, dann lasst uns das nicht ausnutzen. Geschwister, lasst uns einen neuen Weg gehen, wo wir anfangen, von Schuldnern zu Menschen zu werden, die geben, die leihen können, die andere unterstützen können, die andere segnen können in dieser Freiheit, von der ich gesprochen habe. Und auch wenn ich tatsächlich mal Bürger sein sollte oder angefragt werde, dann sollte ich das intensiv vor Gott prüfen. Denn Gottes Wort in Sprüche sagt, mach das nicht einfach so. Du wirst in eine Bindung hineingezogen. Und wenn du da drin steckst, vielleicht jetzt schon, dann sagt Gottes Wort, seh zu, dass du da rauskommst aus dieser Bindung, aus dieser Verbindlichkeit. Seh zu, dass der, der da von dir abhängig ist, auf eigene Beine kommt. Dass er den Herrn kennenlernt, auf den man vertrauen kann und der eine Grundlage ist wirklich für unser Leben, auch in Finanzfragen. Jesus, wir danken dir für deinen Tod am Kreuz, durch den alle Schulden beglichen sind. Und danke, dass deine Zusage ist, dass du für uns sorgen willst, sodass wir ja niemandem etwas schuldig bleiben müssen, Herr. Und hilf du uns, dass wir das aufs Herz nehmen, was dein Wort uns sagt, dass es uns ein Anliegen ist, nicht irgendetwas schuldig zu bleiben, sei es nun Finanzen, sei es auch irgendetwas anderes. Herr, hilf du, dass wir diese Gesinnung in uns aufnehmen, deines Geistes, dass wir unser Herz dafür öffnen, deine Lehre anzunehmen, dieses ganze Schuldensystem zu verlassen und in deiner Gnade zu wandeln, in deiner Freiheit zu wandeln. Herr, führe uns dahin, dass wir von Schuldnern zu Gebern werden. Hilf du uns, dass wir dir in all diesen Dingen vertrauen und dich suchen, nach deinem Rat fragen, wie wir auch mit unseren Finanzen umgehen sollen. weil du derjenige bist, der unser Leben in der Hand hält. Und es wäre Wahnsinn, wenn wir dich in bestimmten Lebensbereichen außen vor lassen, deinen Rat nicht suchen. Herr, ich bete für jeden von uns hier, der noch nie was in Bezug auf Finanzen ein Gebet losgelassen hat, dass du uns dazu bringst und uns lehrst, dass wir auch in unseren Finanzfragen dich einbeziehen in unsere Rechnung, in unsere Überlegungen, nach deinem Willen fragen und nach deinem Willen dann auch handeln, Herr. Amen.